SRF 2 Kultur.
Sinai. Bei diesem Stichwort denkt man an Sharm el-Sheikh, an ein Ferien- und Taucherparadies am Roten Meer. Doch kaum jemand weiß, dass diese Region eine Folterkammer für Tausende von Afrikanern ist. Die Opfer werden von Beduinenbanden entführt und auf grausamste Weise gefoltert, um ihren Familien in Eritrea und Somalia Lösegeld abzupressen. Michael Obert ist einer der wenigen, die sich mit diesem erschütternden Thema befasst und den Sinai bereist haben. Mit ihm hat Christina Capriz gesprochen.
Michael Obert, Sie haben auch mit einem Opfer gesprochen. Wir nennen ihn jetzt hier Selomon. Können Sie Selomons Geschichte kurz erzählen?
Ja, Selomon ist ein 28-jähriger Eritreer, der vor der Diktatur in seinem Land in Eritrea geflohen ist, über die Grenze in ein Flüchtlingscamp im Sudan und der dort dann von Menschenhändlern entführt worden ist, quer durch den Sudan, durch Ägypten auf die Sinai-Insel verfrachtet wurde und dort in einem geheimen Foltercamp der Beduinen in der Wüste gelandet ist. Dort wurde er schwerst misshandelt. Man hat ihn zuerst geschlagen mit Eisenstangen, um die Telefonnummer seiner Schwester herauszupressen. Und als die Verbindung mit ihr dann stand, da begann erst die richtige Folter. Man hat ihm die Handgelenke gebrochen, man hat ihn mit Elektroschocks gequält und seine Schwester musste also am Telefon seine Schreie ertragen und die Folterer, die Geiselnehmer, Kidnapper, die Beduinen ließen die Schwester dann wissen, wenn wir nicht 30.000 Dollar Lösegeld kriegen, bringen wir deinen Bruder um.
Und das hat die Schwester dann aufgetrieben, dieses Geld?
Also Eritrea ist eines der ärmsten Länder der Welt. Die Familie, Bauernfamilie, hat Haus, Hof, Vieh, alles verkauft, um den Sohn zu retten. Es hat lange nicht gereicht, um diese 30.000 Dollar aufzutreiben. Am Ende hat sie dann die Schwester in der Exilgemeinschaft in Europa, in Amerika das Geld aufgetrieben und nach einer 8-monatigen Leidensgeschichte in diesem Foltercamp ist Selomon dann in die Wüste geworfen worden, an der israelischen Grenze, bewusstlos. Und andere Eritreer, die mit ihm freigekauft worden sind, haben ihn über die Grenze nach Israel geschleppt, wo er dann in ein Krankenhaus kam und wo ihm beide Hände amputiert werden mussten.
Menschenrechtsorganisationen schätzen, dass Tausende von Afrikanerinnen und Afrikanern Opfer von solchen grausamen Folteraktionen und Erpressungsaktionen werden. Ist Selomons Geschichte also eine typische Geschichte?
Selomons Geschichte ist eine sehr typische Geschichte für Tausende von Afrikanern aus Eritrea, aber auch aus Äthiopien, Sudan, Somalia, die alle über eine sehr, sehr gut organisierte Kette von Menschenhändlern laut Vereinte Nationen eines der weltweit grausamsten Netzwerke des Menschenhandels vom Sudan durch Ägypten nach Sinai verfrachtet werden und die alle extrem grausame Schicksale zu erleiden haben, bis ihre Familien dann in monatelangen Anstrengungen die Lösegelder aufgetrieben haben.
Hinter dem Menschenhandel und hinter diesen Folteraktionen stehen Beduinenbanden im Sinai. Was treibt sie zu solch grausamen Taten?
Ah, das ist schwierig zu beantworten. Nach dem Friedensabkommen zwischen Israel und Ägypten ist die Sinai-Halbinsel eine Art entmilitarisierte Zone. Das heißt, das ägyptische Militär darf dort seit 1978 nur eingeschränkt operieren. Und in diesem Machtvakuum haben die Beduinen ihre eigenen Milizen und Strukturen gegründet. Es herrscht dort totales Chaos, Bombenanschläge, Raketenangriffe auf Polizeistationen. Und in diesem Chaos, da operieren kriminelle Beduinenbanden dann weitgehend uneingeschränkt.
Die Gesetzlosigkeit, die im Sinai heute herrscht, hat also eine längere Geschichte. Hat sich denn da mit der ägyptischen Revolution etwas verändert in die eine oder andere Richtung?
Also die Diktatur von Hosni Mubarak war bei den muslimisch-konservativen Beduinen besonders verhasst. Er ging rücksichtslos gegen die Stämme vor, schloss die Beduinen aus dem Staatswesen aus. Die Regierungsklique häufte da märchenhafte Reichtümer an, während die Gegenden der Beduinen unentwickelt blieben. Hohe Arbeitslosigkeit, hohe Kindersterblichkeit. Und das ist natürlich der Nährboden für die grausamen Auswüchse des Menschenhandels. Seit der Revolution hat sich das nicht verbessert. Die Beduinen fühlen sich weiterhin ausgegrenzt, bekommen keine Mittel zur Entwicklung. Und deswegen verlegt man sich unter anderem auch auf den Menschenhandel.
Wenn man hier in Europa von diesem Phänomen hört, dieses Menschenhandels, das ja wirklich sehr groß ist, Tausende von Entführungsopfern, dann denkt man sich, das ist schon zynisch. Bei einem Entführungsopfer aus Europa gibt es einen großen Aufschrei. Die Regierungen setzen alle Hebel in Bewegung. Tausende Afrikaner sind kaum eine Zeile wert.
Ja, tatsächlich sehen die Europäische Union, auch Amerika, dem Foltern und Morden auf dem Sinai bisher weitgehend tatenlos zu. Nach meinen Informationen sind europäische und die amerikanische Regierung sehr gut informiert über diese grausamen Verbrechen, die auf dem Sinai stattfinden. Aber bei Staatsbesuchen von Repräsentanten Ägyptens wird lieber über Tourismus, Entwicklungshilfe und Sicherheitsaspekte gesprochen, während über dieses unangenehme Thema grausamer Menschenhandel, Folter von Tausenden von afrikanischen Flüchtlingen und Migranten keine Zeile erwähnt wird.
In Tunesien hat der salafistische Prediger Adel Almi dazu aufgerufen, Menschen, die während des Tages essen und damit gegen das Fastengebot des Ramadan verstoßen, zu fotografieren und die Bilder der Fastenbrecher an den digitalen Pranger zu stellen. Junge Tunesier führen die Aktion des Predigers nun ad absurdum, indem sie Bilder ins Internet stellen, auf denen sie beim ausgiebigen Trinken, Essen oder gar Rauchen zu sehen sind. Ihre Facebook-Seite mit dem Titel «Fotos, die während des Ramadan aufgenommen werden» für Adel Almi erfreut sich großer Popularität. Erst recht, seit vor einigen Tagen die bekannte tunesische Bloggerin Lina Benmenny ein Bild hinzugefügt hat. In Kassel ist der Hitlergruß-Prozess gegen den Skandalkünstler Jonathan Mese auf den 29. Juli vertagt worden. Die Anwälte des 43-Jährigen stellten gestern Abend erneut einen Befangenheitsantrag, nachdem ein Richter Mese bei der Begrüßung den Handschlag verweigert hatte. Zuvor hatte eine Richterin Anträge auf Expertengutachten abgelehnt, was zum ersten Befangenheitsantrag geführt hatte. Nun muss ein dritter Richter über die beiden Anträge entscheiden. Jonathan Mese hatte im Juni 2012 in einem Gespräch über Größenwahn in der Kunst den Hitlergruß gezeigt und sich dabei auf die künstlerische Freiheit berufen. Die italienische Polizei hat wertvolle Dokumente des Schriftstellers Giovanni Verga entdeckt. Die Notizen, Zeichnungen und Briefe stammen aus dem 18. und 19. Jahrhundert und sollen rund 4 Millionen Euro wert sein. Laut der italienischen Nachrichtenagentur ANSA hat die Staatsanwaltschaft in Rom bereits letztes Jahr in dem Fall ermittelt. Vergas Sohn hatte nach dem Tod seines Vaters vor mehr als 80 Jahren Manuskripte an einen sizilianischen Wissenschaftler ausgeliehen, diese dann aber nie zurückerhalten. Giovanni Verga gilt als einer der bedeutendsten italienischen Erzähler des 19. Jahrhunderts. Die wiedergefundenen Dokumente seien von unschätzbarem Wert für das kulturelle Erbe Italiens, schreibt La Repubblica auf ihrer Internetseite.
Der nächste Name klingt berühmt, doch kaum einer kennt den, der dahinter steckt. Der Komponist und Pianist Andrei Tschaikowski lebte von 1935 bis 1982. Mit dem berühmten Peter Tschaikowski war er nicht verwandt und er war so gut wie vergessen, bis die Bregenzer Festspiele für dieses Jahr ein Werk von ihm aufs Programm setzten. Musikredaktor Roland Wächter stellt den polnischen Komponisten vor.
Man weiß nicht so recht, womit beginnen, mit dem Grauenhaften oder mit dem Grotesken in Andrei Tschaikowskis Leben. Geboren wird er als Robert Andrzej Krauthammer in Warschau. Der Knabe zeigt früh musikalisches Talent und spielt bereits vierjährig Klavier. Doch 1940, nach dem Überfall und der Besetzung der Deutschen, kommt auch die jüdische Familie Krauthammer ins Warschauer Ghetto. Die Großmutter will das jedoch nicht akzeptieren. Sie organisiert falsche Papiere und schmuggelt den Knaben unter dem Namen Andrzej Tschaikowski aus dem Ghetto. Tschaikowski anscheinend, weil das ihr Lieblingskomponist war und weil ein russischer Name sich zur Zeit des Hitler-Stalin-Pakts gut machte. Der Knabe überlebt die Kriegszeit in verschiedenen Verstecken, unter anderem in einem Kleiderschrank. Im Warschauer Aufstand wird er dann zwar mit seiner Großmutter in ein Durchgangslager deportiert, doch er überlebt das Grauen dieser Jahre. Nach dem Krieg behält der Komponist seinen falschen Namen und nennt sich fortan Andrzej oder in Westeuropa Andrzej Tschaikowski. Er kann Musik studieren in Polen, aber auch in Paris, wo er mit der begehrten Musikprofessorin Nadia Boulanger in Kontakt kommt, und er beginnt schon während der Ausbildung eine Konzertkarriere als Pianist. Auch im Studio Basel entsteht damals eine Aufnahme mit ihm. Andrzej Tschaikowski spielt die Paganini-Rhapsodie von Sergei Rachmaninow. Der Konzertkarriere will es auf die Dauer nicht so recht klappen. Der Pianist ist oft nervös, er brüskiert Veranstalter und Publikum, und vom berühmten Landsmann Arthur Rubinstein will er sich auch nicht protegieren lassen. Andrzej Tschaikowskis eigentliche Liebe gilt dem Komponieren. Es entstehen einige Werke in einem eher traditionellen Stil, Kammermusik, ein Klavierkonzert, das in England ein großer Erfolg wird. Dort hatte sich Tschaikowski auch niedergelassen. Schon in den 1960er Jahren beginnt Tschaikowski mit der Arbeit an einer Oper, die ihn jahrelang und bis zu seinem Tod beschäftigen wird. Und er, der Jude, wählt ausgerechnet den Kaufmann von Venedig als Vorlage. Ein Stück, das mit dem Juden Shylock eine von Shakespeares umstrittensten Figuren enthält. Fast ist die Shakespeare-Oper beendet, da geht auch Tschaikowskis Leben früh zu Ende. Er stirbt 1982 an Krebs. Doch hat er bis heute ein Nachleben, und das auf höchst ungewöhnliche Art. Denn Tschaikowski hatte sich gewünscht, dass die Royal Shakespeare Company seinen Schädel in Hamlet verwenden möge. Viele Jahre zögerte man, den Wunsch des Verstorbenen zu erfüllen, doch seit 2008 spielte und spielt Andrzej Tschaikowski regelmäßig bei der Royal Shakespeare Company mit, als Yorick's Schädel in Hamlets berühmter Szene.
Jahrzehntelang schlummerte das Werk in der Schublade, und jetzt kam es bei den Bregenzer Festspielen zum ersten Mal auf die Bühne. Eine Oper des vergessenen polnischen Komponisten Andrzej Tschaikowski nach dem Shakespeare-Stück »Der Kaufmann von Venedig«. Bei der Uraufführung war Roland Wächter gestern Abend, und ich habe ihn gefragt, ob diese Oper eine Entdeckung ist für die Spielpläne von heute.
Nein, das glaube ich eigentlich nicht. Mindestens nicht nach einmaligem Hören. Natürlich, da ist ein Risiko dabei, aber pauschal gesagt glaube ich doch, Tschaikowski war ein geschickter Komponist, aber nicht wirklich ein echter Musikdramatiker.
Das klingt, als ob Sie sich gestern Abend gelangweilt hätten.
Nein, das wieder nicht. Schließlich ist ja das Stück von Shakespeare. Allerdings auch ein merkwürdiges, habe ich festgestellt. Halb eine frivole Komödie. Wie kommen zwei Paare zusammen und bleiben sich dann auch treu? Andererseits diese schreckliche Tragödie. Der reiche, aber immer wieder gedemütigte Jude Shylock verlangt für ein Darlehen ein Pfund Fleisch seines Gläubigers, wenn dieser das Darlehen nicht rechtzeitig zurückzahlen kann. Und dieser Gläubiger ist eben ein ausgesprochener Judenhasser. Er betitelt Shylock im Stück auch als «Du Hund» und so weiter. Und es ist auch dann eine Geschichte, die dem Autor Shakespeare selbst auch schon den Vorwurf des Antisemitismus eingetragen hat.
Weiß man denn, warum Andrzej Tschaikowski, der ja selbst aus einer jüdischen Familie kam, gerade dieses Stück für seine Oper ausgewählt hat?
Anscheinend weiß man das nicht, weil Tschaikowski eher schweigsam war, wenn es um seine Erfahrungen als Jude im Zweiten Weltkrieg ging. Aber auffällig ist schon auch, dass die Musik ja etwas zu oft so etwas dahin plätschert. aber dann in den Szenen mit Shylock eine besondere Intensität bekommt. Das scheint Tschaikowski schon angesprochen zu haben.
Der Sänger Adrian Eröth als Shylock bei der Bregenzer Uraufführung von Andrei Tschaikowskis Oper «The Merchant of Venice». Regie führte dabei der Engländer Keith Warner, der schon früher in Bregenz inszeniert hat. Mhm. Roland Wächter, wie ist er das Stück angegangen?
Ja, es ist in Bregenz etwas so, nach dem großen Aufwand draußen müssen die Regisseure der Hausproduktionen dann meistens etwas bescheidener leben. Sie können nicht diesen großen Aufwand betreiben, der auf der Seebühne betrieben wird. Und so gibt es hier eigentlich nur zwei Bühnenbilder, mattsilberne Kassettenwände, die ebenso die Tresore der Kaufleute darstellen, wie auch die Mauern von Venedigs Straßen. Und es gibt ein grünes Labyrinth, das an der Decke auch noch gespiegelt wird, eben für die Irrungen und Wirrungen der Liebespaare und ihrer Werber. Und das funktioniert eigentlich sehr gut bei dieser Einfachheit, weil der Regisseur das kompensiert durch eine präzise Personenführung. Ich denke etwa, wenn sich Shylock immer wieder mit steifen Armen an den Tisch klammert, dann sieht man ganz direkt in dieser Körpersprache seine emotionale Verfassung. Aber ich glaube auch, dass der Regisseur vielleicht doch gespürt hat, dass die Oper musikalisch manchmal nicht wirklich ganz der große Wurf ist. Und so setzt er dann gern auch etwas auf Akrobatik oder auf eine Marlene Dietrich-Parodie. Oder bei den Ausschreitungen des antisemitischen Pöbels in Venedig, da mischen sich dann auch SA-Leute mit Fackeln oder Ku Klux Klan-Anhänger mit spitzen Mützen unter diese Venezianer.
Das klingt jetzt in meinen Ohren in der Beschreibung etwas plakativ. Macht es denn einen Sinn in der Inszenierung?
Ich denke, es ist natürlich einerseits auch das Bedürfnis da nach etwas Unterhaltung, aber andererseits macht es durchaus einen Sinn, wenn eben die historische Spur des Antisemitismus aus der Zeit von Shakespeare weitergezogen wird in unser letztes Jahrhundert hinein.
Die Oper von Andrei Tschaikowski verlangt eine große Besetzung. Wie sieht denn die musikalische Seite bei dieser Aufführung aus?
Ja, tatsächlich, das Sängerensemble verlangt also 8 Hauptrollen. Und diese 8 Sängerinnen und Sänger überzeugten auch wirklich mit einer soliden Leistung, ebenso das Dirigat von Erik Nielsen. Die Wiener Symphoniker spielten unter seiner Leitung zuverlässig, aber ich fand vielleicht eben auch doch mit einer gewissen Distanziertheit gegenüber dieser für sie sicher ganz neuen Partitur. Ich möchte hier eigentlich nur einen einzigen Namen erwähnen, den Sie eben auch schon erwähnt haben. Es ist zwar nicht die Hauptrolle, aber der Sänger und Darsteller des Shylock, Adrian Eröth, erfesselt wirklich durch seine packende vokale und schauspielerische Charakterisierung.
Was den Umgang mit den Menschenrechten betrifft, ist das Image von China angeschlagen, spätestens seit den blutigen Unterdrückungen der Demonstration auf dem Tiananmen-Platz. Zurzeit hält sich Bundesrat Uli Maurer in China auf und er besuchte als erster Staatsmann aus dem Westen überhaupt gepanzerte Truppen der chinesischen Armee. Auf die Frage unseres China-Korrespondenten, ob China diesen Truppenbesuch nicht als Rehabilitierung für das angeschlagene Image interpretieren könne, sagte Maurer:
Ich denke, man kann den Strich längst unter diese Geschichte ziehen. Wir haben seit 15 Jahren regelmäßige Kontakte im VBS und es war wirklich spannend, einen Einblick zu erhalten in die Ausbildung hier in China, in die Möglichkeiten, die sie haben. Und ich habe diese Offenheit eigentlich sehr geschätzt.
Man könne einen Strich unter diese Geschichte ziehen, sagte Uli Maurer. Kann man das? Erwägungen von Gesellschaftsredaktor Raphael Zinder.
Einen Strich ziehen, das heißt diese Geschichte vergessen und auf sich beruhen lassen. Diese Geschichte, das ist ein Massaker am 3. und 4. Juni 1989. Die chinesische Armee tötete dabei laut dem chinesischen Roten Kreuz 2600 Menschen und verletzte 7000 in ganz Peking. Die Regierung gibt 200 Opfer zu. Erste Frage, Kann man die gewaltsame Unterdrückung der Demokratiebewegung in China durch das Militär einfach vergessen? Selbst wenn man wollte, kann man gar nicht, denn die Geschichte ist nie zu Ende und was geschehen ist, lässt sich nicht auslöschen. Nicht einmal, wenn die Verantwortlichen für dieses Massaker bestraft worden wären. Davon ist China weit entfernt. Bloß der KP-Generalsekretär verlor seine Ämter und wurde unter Hausarrest gestellt. Offizieller Standpunkt heute: Durch entschlossenes Eingreifen sei die Stabilität des Landes gesichert worden. Selbstkritik klingt anders. Es käme höchstens ideologischen Wirrköpfen in den Sinn, etwa unter das Nachdenken, Forschen und Urteilen über die Nazi-Diktatur einen Strich ziehen zu wollen. Oder die Morde des Pol Pot-Regimes in Kambodscha auf sich beruhen zu lassen. Der Gedanke, Menschenrechtsverletzungen einfach vergessen zu wollen, sagt viel aus über die Werte jener, die solche Gedanken vertreten. Damit sind wir bei der zweiten Frage, und die ist moralischer Natur. Darf man die gewaltsame Unterdrückung der Demokratiebewegung in China durch das Militär einfach vergessen? Nein, darf man nicht. Die Erklärung der Menschenrechte, und dazu gehört unter anderem die Freiheit der Meinungsäußerung, ist universell gültig. Niemand darf sie bloß beachten, wenn es ihm in den Kram passt, und missachten, wenn sie mit den Interessen von Politik und Wirtschaft kollidieren. Genau auf diesen Zusammenhang könnte man jedoch kommen, wenn man eine andere Aussage des Bundespräsidenten hört, nämlich seine Antwort auf die Frage, weshalb er nach China reise.
China ist einer der wichtigsten Partner für die nächsten Jahrzehnte für die Schweiz, einmal aus wirtschaftlicher Sicht, andererseits aus politischer Sicht. China ist auf dem Weg zur Weltmacht und da ist diese Zusammenarbeit wichtig.
Die wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit mit der Weltmacht China sei das Ziel der Schweiz. Wenn Ueli Maurer in diesem Zusammenhang davon spricht, einen Strich unter die Geschichte auf dem Tiananmen-Platz zu ziehen, dann klingt das wie, egal wie ein Staat mit seinen Bürgern umgeht, im Vordergrund steht für uns das Geschäft. Maurer sagte, traditionsgemäß seien auch die Menschenrechte zur Sprache gekommen. Der Dialog darüber sei für diesen Herbst geplant. Auf das Resultat dieses Dialogs kann man gespannt sein.
19. Juli 18.13 Uhr. Was haben Sie heute vor 7 Jahren gemacht? Selbst wer heute Geburtstag hat, wird eine Weile in der Erinnerung wühlen müssen, um diese Frage beantworten zu können, wenn überhaupt. Es gibt aber tatsächlich Menschen, die sofort präsent haben, was sie damals zu Mittag gegessen haben, wie das Wetter war, wie die Weltlage und ihre persönliche Stimmung. Für die Forschung ist dieses Phänomen hochinteressant und Wissenschaftsredaktorin Odette Frey hatte die Gelegenheit, mit einem solchen Menschen zu sprechen.
Ja, er heißt Jared Hurd und er ist reformierter Pfarrer in Kalifornien. Jared Hurd ist 45 Jahre alt und er erinnert sich auf den Tag genau an persönliche Erlebnisse, aber auch an Dinge, die er in den Nachrichten gesehen hat. Er sieht seine Vergangenheit vor seinem inneren Auge sehr bildhaft vor sich.
That's just always the way I've been, so I remember things that are in the news. And I also remember personal events. I have a tendency to recall images and have very vivid pictures in my mind of where I've been and the things that I've done.
Es sind ihm also noch sehr viele Details in seiner Erinnerung präsent, aber kann sich dieser Mann wirklich an sein ganzes Leben in allen Einzelheiten erinnern?
Nein, nicht an alles. Auch Jared Hurd vergisst Dinge. Pro Monat kommen ihm etwa 20 Ereignisse in den Sinn, also für jeden Monat seit seinem etwa 6. Lebensjahr. Und das Besondere ist, dass er sich an Wichtiges genauso erinnert wie an Unwichtiges. Also er kann sich auch zum Beispiel erinnern, was für ein Wetter geherrscht hat an einem bestimmten Tag, was er zum Mittag gegessen hat oder welchen Pulli er trug.
Und kann er sich diese Fähigkeit auch gezielt zunutze machen, also zum Beispiel beim Lernen, dass er sagt, das will ich mir jetzt merken?
Nein, Jared Hurd sagt, er habe eigentlich nicht ein besonders gutes Gedächtnis. Also er war nicht sehr gut in der Schule, hat auch Mühe, zum Beispiel Vokabeln zu lernen oder solche Dinge. Er sagt, er habe eigentlich keine Kontrolle über sein autobiografisches Gedächtnis. Es geschehe einfach automatisch. Er könne auch nicht sortieren, was er jetzt sich merken wolle und was nicht. Was er erzählt ist, dass er das wie vor seinem inneren Auge eben sieht. Es ist wirklich ein Kalender, den er sieht vor seinem inneren Auge, wo die Kästchen, die Tage ausgefüllt sind mit Erlebnissen.
Jetzt weiß man ja zum Beispiel von Leuten mit autistischen Zügen, dass sie ein herausragendes Gedächtnis oft haben. Ist das vergleichbar? Sind diese Leute ähnlich veranlagt?
Im Unterschied zu den Autisten sind Menschen wie Gerard eigentlich völlig unauffällig, sie sind ganz normal. Das heißt, ihr Gehirn tickt eben nicht völlig anders als unseres. Sie sind wirklich nur im autobiografischen Gedächtnis speziell. Und gerade aus diesem Grund sind sie auch für die Gedächtnisforschung interessant. Die Wissenschaftler untersuchen Menschen wie Gerard, weil sie hoffen, dank diesem außergewöhnlichen Erinnerungsvermögen etwas zu lernen über das ganz normale autobiografische Gedächtnis.
Was möchte man denn da noch herausfinden?
Nun, das autobiografische Gedächtnis ist das komplexeste Gedächtnis des Menschen und im Detail weiß man noch nicht, wie es wirklich funktioniert. Klar ist, es entwickelt sich relativ spät, eigentlich ist seine Funktionsweise erst im jungen Erwachsenenalter voll ausgebildet und es ist auch entscheidend für unsere Identität. Also wir sind ja die Person, die wir sind, weil wir uns an bestimmte Ereignisse aus unserer Vergangenheit erinnern. Wenn das alles weg ist, wissen wir nicht mehr, wer wir eigentlich sind. Natürlich verändern wir diese Erinnerungen auch, nicht aktiv oder bewusst, aber jedes Mal, wenn wir uns zurückerinnern, wird diese Erinnerung auch durch unsere Gegenwart beeinflusst und gefärbt. Das alles ist sehr komplex und mündet in die große Frage, wer sind wir eigentlich und warum?
Achim Pudak hat den Rolling Stones mit Freuden beim Selbstzitat zugehört.
Covern bedeutet, einen Edelstein neu zu schleifen. Meistens tun das nicht die, die ihn gefunden haben. Covern ist das Geschäft der anderen. Was aber, wenn sich eine Band selbst covert? November 2006, Sympathy for the Devil. Im New Yorker Beacon Theater spielt, wer von den Rolling Stones übrig geblieben ist. 1968 hatten Jagger Richards das ekstatisch sehnige Lied komponiert. 38 Jahre später machen sie das Original zur Coverversion. Breitband Rock'n'Roll für die Nachgeborenen, 5.1 Dolby Surround mit Tod und Teufel, der Klang glitzernd und hallend, wie aus dem Inneren von Jaggers morschen Knochen, wo sich der Kalk noch einmal in Sternenstaub verwandelt. Nach wenigen Sekunden intonieren die Fans jenen markanten Schrei, der das Ausrufezeichen des Liedes bildet. Im Original kommt er viel später. Aber Fans schreien sofort raus, was sie hören wollen. Dann stimmt Mick Jagger ein. Auch er mit diesem Schrei, der aus der Hölle nach den Seelen der Verlorenen greift. Er bringt ihn gleich zu Beginn. Jagger hat die Seiten gewechselt. Ein Fan unter Fans, ein 63-Jähriger, der sein eigenes Lied covert. Grandpa was a Rolling Stone. I've been around for many a long year. Stole many a man's soul and faith. I was there when Jesus Christ had his moments of doubt and pain. Made them show on a pilot. I washed his hands. I sealed his fate. Mr. Bitu, hope you give my day. What we first used as the Nita. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. I killed the Tsar and his ministers, and I stayed there screaming and vying. I rode a tank in a generous rank with a screaming rage and a body stank. Come on. Yeah, I'm my girl.
Die Rolling Stones-Fans sind im siebten Himmel und weil es ja bei einer bestimmten Generation zwei strikte Lager gibt, entweder man bekennt sich zu den Stones oder zu den Beatles.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.